Bibelimpuls Online, der Podcast für ein Leben mit Christus.
Eine halbe Stunde zum Nachfühlen und Nachdenken mit Klaus Dripke, Prädikant der Evangelischen Kirche im Rheinland. Folge 292, Jesaja 49, 13-16.
Radikale Fürsorge Gottes. Wer will noch daran glauben? Wie fühlen Sie sich in Ihrem Leben? Behütet, geborgen, getröstet, getragen oder aber eher ausgeliefert, gebeutelt, gestresst und überfordert? Tja, jetzt könnte man spöttisch fragen, haben Sie denn keinen Gott, der sich um Sie kümmert? Aber mal im Ernst. Wie ist das bei Ihnen mit dem Gott, der sich doch um seine Menschen kümmern sollte? Haben Sie jemals an ihn geglaubt? Oder haben Sie das schon längst aufgegeben, weil auch Ihr Leben eine ganz andere Sprache spricht? Das kommt dann wirklich zu der Frage, wie ist Gott wirklich? Was wird von ihm erzählt? Wie äußert er sich denn selbst? Schauen wir uns dazu mal eine Stelle aus dem Buch des Propheten Jesaja an. Dort wird er so beschrieben, wie sich nur die wenigsten den Gott des Alten Testaments vorstellen. Jesaja 49, ab Vers 13, da heißt es: Jauchzet ihr Himmel, freue dich Erde, lobet ihr Berge mit Jauchzen, denn der Herr hat sein Volk getröstet und erbarmt sich seiner Elenden. Zion aber sprach: Der Herr hat mich verlassen, der Herr hat meiner vergessen. Kann auch eine Frau ihr Kindlein vergessen, dass sie sich nicht erbarme über den Sohn ihres Leibes? Und ob sie seiner vergäße, so will ich doch deiner nicht vergessen. Siehe, in die Hände habe ich dich gezeichnet, deine Mauern sind immer da vor mir. Wann ist das formuliert worden? Ja, das ist eine Ansprache an das Volk Israel in der Zeit des Exils, als der größte Teil der Eliten nach Babylon entführt wurde. Tiefe Trauer hat dieses Volk beherrscht. Ja, seine ganze Identität, die war in Frage gestellt. Denn es war ja ein Volk, das sozusagen begründet war durch seine tiefen Beziehungen zu einem Gott, der sich um dieses Volk gekümmert hat, der präsent war im Tempel auf dem Berg Zion, das ist also der Tempelberg in Jerusalem. Und dass sich jetzt, so nachdem Jerusalem zerstört wurde, nachdem der Tempel platt gemacht wurde, nachdem es weit, weit weg von Jerusalem ist, sozusagen in der Fremde, sich existenziell verlassen fühlt, praktisch vergessen. Und wenn man dann schon klagen könnte in einer solchen Situation, ja, wohin soll man denn klagen? Es gibt doch gar keinen Ort mehr, zu dem man klagen könnte. Es gibt keinen Gottesdienst mehr, in dem man seine Klage formulieren könnte. Es gibt keinen Opferdienst, von dem aus man hoffen könnte, dass einem die Sünden vergeben werden. Es gibt keine Zeremonien mehr. Das ist also wirklich die absolute kulturelle Entwurzelung. Ein Volk wie verwaist. Wir kennen das ja heute, nennt man das Ghosting, wenn einfach jemand sich nicht mehr meldet. Gott meldet sich nicht mehr. Also eine Art von Ghosting Gottes. Warum nicht? Hat er kein Interesse mehr? Heißt das, dass jetzt dieses Volk praktisch verloren ist im Mahlstrom der Geschichte, wie viele andere Völker, die entwurzelt wurden und die dann letztendlich im Verlauf der Generationen praktisch aufgegangen sind in den Völkern, zwischen denen sie gelebt haben? Ja, man darf ja nicht vergessen, was vorher war. Vorher hatte dieses Volk einzigartige Erfahrungen mit diesem Gott gemacht. Denn das Besondere war, das war ja eben kein Fantasiegötze, also einer, den man sich so ausdenkt, der also erfunden wird von irgendwelchen machthabenden Priesterkasten, zu dem Zwecke im Wesentlichen, um Gehorsam einzufordern oder noch besser natürlich die Opfergaben, die dann gegeben werden müssen, mit allen möglichen Tamtam und Zeremonien und sogenannte Anbetung von irgendwelchen Bildern, sondern es war ein echter Gott, also ein lebendiger Gott. Er war erfahrbar, zunächst von Einzelnen, also von den sogenannten Patriarchen, von Abraham angefangen, auch von den Propheten, auch von Mose. Er war erfahrbar und dann war er von allen erfahrbar. Nach dem Auszug aus Ägypten am Berg Horeb, da hat er zu allen gesprochen. Und wäre das nicht für die meisten so entsetzlich gewesen, dass sie dann Mose gebeten haben, ja bitte mach du das mit ihm aus und wir sind bereit, alles das anzunehmen, was du uns dann von ihm sagst. Und dann hätte er noch weiter zu ihnen geredet. Und auf dem ganzen Weg durch die Wüste, da war die Rauchsäule am Tag und die Feuersäule in der Nacht. Sie haben also immer die Existenz dieses Gottes in seiner Konkretheit erleben dürfen. Abgesehen halt zum Beispiel jetzt auch von dieser Donnerstimme. Und auch wenn Mose dann in das Zelt trat, um mit ihm zu reden, dass er danach wie verwandelt, geradezu mit einem ja, strahlenden Angesicht wieder herauskam. Also alles war so existenziell dicht im Sinne von erfahrbar. Und dieser Gott, der war so mit seinem Volk verbunden, dass er sie auch beschützt hat vor Bedrohungen, dass er ihnen die Kraft gegeben hat, sich zu wehren, dass da die beeindruckenden Siege stattfanden in den Kämpfen. Aber immer war eine Warnung damit verbunden. Das hat Mose schon sehr früh formuliert. Solange ihr, wenn man das mal modern formuliert, dann würde er gesagt haben, solange ihr moralisch anständig bleibt, also nach meinen inneren Werten miteinander lebt, solange werde ich bei euch bleiben und werde euch führen und leiten und werde euch auch beschützen. Wenn nicht, ziehe ich mich von euch zurück. Dann überlasse ich euch eigentlich erst einmal den Umständen, die gegenwärtig dann jeweilig da sind. Also wir müssen uns dann schon fragen, wer hat eigentlich dann wen verlassen? Wenn Sie hier klagen, unser Gott hat uns verlassen, hat nicht eigentlich das Volk vorher seinen Gott verlassen? Und wenn wir das mal auf unsere Gegenwart übertragen, ist es doch auch nicht anders. Was ist denn das existenzielle Grundgefühl, das mehr oder weniger fast alle Menschen irgendwie kennzeichnet? Einsamkeit, eine tiefe innere Verlassenheit. Ja, nicht umsonst haben sie zum Beispiel in England ein entsprechendes Einsamkeitsministerium eingerichtet. Auch hier wird dann viel davon geredet, aber dieses Grundgefühl der Einsamkeit wird ja nicht durch die Organisation von irgendwelchen Gesprächsbänken auf Marktplätzen verändert. Das Gefühl von Verlassenheit betrifft uns außerordentlich tief. Und was machen wir dann so normalerweise? Wir klammern uns dann an die Äußerlichkeiten. Zum Beispiel, wenn wir erfolgreich sind. Wenn wir erfolgreich sind, dann werden wir anerkannt, dann haben wir das Gefühl, wir sind abgesichert, Da kann uns nicht so viel passieren. Dann haben wir eine gewisse Macht oder jedenfalls ein Ansehen. Aber es gibt viele andere Möglichkeiten, wie man diese Einsamkeit überwinden kann. Zum Beispiel, wenn man sich einer Gruppe zugehörig fühlt. Es gibt auch eine ganze Menge von wahnhaften Zugehörigkeiten, indem man sich diese Gruppe denkt. Das sind dann diejenigen, die eine ganz bestimmte Meinung haben oder die zu einer bestimmten Volksgruppe gehören oder meinen zu gehören, die also irgendwie genetisch definiert wären. Es gibt die Möglichkeit, sich immer irgendwie zugehörig zu fühlen, auch zu einer Ideologie. Ja, und wenn jemand ideologisch seine Einsamkeit dadurch bekämpft, dass er unbedingt dazugehören will, dann kann er davon nicht mehr so einfach loslassen. Denn wenn wir loslassen, in dem, wo wir uns zugehörig fühlen wollen, dann gähnt der Abgrund der Verlassenheit uns von innen wieder an. Ja, da kann man natürlich auch philosophisch drüber nachdenken. Man kann sich auch geradezu philosophisch dagegen auflehnen. Dann nennt man das Existenzialismus. So eine Art von philosophischer ewiger Kampf gegen die gegebene Absurdität und Sinnlosigkeit des Daseins. Da kann man viel darüber nachdenken und hat dann das Gefühl, es gibt zwar keine Werte, die wir an sich haben, aber wir müssen sie halt dann definieren und müssen uns selbst, die wir hineingeworfen sind in dieses eigentlich sinnlose Sein, irgendwie versuchen, ja, moralisch, ja, aus welchen Quellen, aber irgendwie jedenfalls als Mensch in Freiheit und Verantwortung zu beweisen. Reden kann man da immer, das ist gar kein Problem, aber das Gefühl bleibt, dieses existenzielle Grundgefühl des Verlassenseins. Ja, schauen wir uns diese Botschaft des Propheten weiter an. Der fängt an mit, es gibt einen Anlass für eine Freude, für einen übergreifenden Jubel. Ein Jubel für Himmel, Erde und alle Berge. Also mehr kann man ja nicht jubeln. Ist das jetzt einfach nur eine poetische Figur? Ist das einfach übertrieben? Nein, überhaupt nicht. Denn das ist ja bei uns Menschen so. Das alles ist ziemlich real. Denn für uns verändert sich die Welt mit unserer Stimmung. Geht's uns gut, sieht die Welt interessanterweise ganz anders aus, als wenn es uns schlecht geht. Da verändern sich die Farben, die Form, da verändert sich alles um uns herum. Aber in Wirklichkeit ist das ein Abbild unseres Inneren. Ja, und hier wird von einem Anlass gesprochen, der diesen Jubel auslöst, der eine unglaubliche Freude erzeugt. Und der Anlass ist schlichtweg die Einsicht, dass Gott unendlich fürsorglich ist, dass er sich der Verlassenen und Einsamen erbarmt, der Elenden sozusagen, und dass er geradezu ein überschäumendes Bedürfnis hat zu trösten. Und dieses Bedürfnis äußert sich hier in einem menschlichen Bild. Eine Mutter kann eigentlich ihren eigenen Säugling nicht vergessen, normalerweise. Insofern kaum. Und Gott erst recht nicht. Was Gott aus seiner Liebe heraus geschaffen hat, das kann er niemals loslassen und nicht vergessen. Er kann seine Kinder nicht vergessen. Noch viel weniger als eine menschliche Mutter ihren Säugling vergessen könnte. Also Gott vergisst niemanden. Und zwar egal, wie tief oder umfassend die Trennung zu sein scheint. Und dann formuliert der hier ein ganz interessantes Bild. Jede Person ist sozusagen in die Hände Gottes eingezeichnet. Wir würden heute sagen, eintätowiert. Gott hat also jeden Menschen in seine Hände eintätowiert. Das ist ein wunderbares Bild. Das heißt nämlich nichts anderes, als dass das göttliche Handeln, denn das sind ja seine Hände, das ist ein Handeln, das ist immer durchdrungen von der inneren Präsenz derer, für die er das tut. Sein Handeln ist immer eine langfristige und nachhaltige Fürsorge für die, die er liebt. Das ist dieses wunderschöne Bild. Und dann kommt noch ein Bild. Deine Mauern sind immer da vor mir. Das würden wir heute nur noch schwer verstehen. Das muss man von der Lebenswelt damals betrachten. Mauern, das waren dann die Stadtmauern. Und Stadtmauern, das war der Inbegriff dessen, was man als Schutz bezeichnet vor Feinden. Diese Stadt kann nicht so einfach überrannt oder ausgebeutet werden, sondern die Mauern bilden einen guten Schutz. Und die ursprünglichen Mauern von Jerusalem waren auch ein sehr guter Schutz, wie sich bei so manchen Belagerungen herausgestellt hat. Und wenn die Mauern immer vor Gottes Augen sind, dann heißt das nichts anderes als: Mir ist bewusst, dass ihr diesen Schutz und diese Geborgenheit braucht. Die Realität damals war ja ganz konkret. Jerusalems Mauern waren zerstört. Und diese Vision heißt, es gibt eine neue Geborgenheit. Ich werde euch in einem neuen Jerusalem in meine Geborgenheit aufnehmen. Was wir übrigens dann auch in der Offenbarung als ein sehr ausgeprägtes Bild wiederfinden. Wie beurteilen wir denn heute solche Formulierungen? Naja, normalerweise werden sehr viele sagen, auch viele Wissenschaftler, dass es die Poesie einer, nennen wir sie mal, Prophetenschule im Geiste Jesajas. Wofür das Ganze? Um den Jahwe-Glauben zu stärken, damit da in irgendeiner Weise das nicht vergessen wird. Also anders ausgedrückt, das ist eine aus den Fingern gesogene, gnädige Lüge einer Priesterkaste. Das ist dasjenige, was man da normalerweise sagt, man nicht so. Aber ist ja faktisch so gemeint. Und wenn man schon so argumentiert, man kann es ja nicht wissen. Aber wenn man das in dem Falle als Entscheidung schon nimmt, dann hat man eigentlich, wenn man das ganz ehrlich meint, Gottes Existenz mental schon ausgeblendet, abgeblendet und letztendlich sogar eliminiert. Da stellt sich die Frage, warum macht man so etwas? Ich kehre nochmal zurück zu dieser Art und Weise, wie wir die Welt normalerweise sehen. Unsere Weltsicht ist bestimmt aus dem, was bei uns aus dem Bauche kommt oder aus unserem Gefühl kommt. Unser Gefühl bestimmt die Art und Weise, wie wir die Welt sehen. Und was ist denn jetzt in der Tiefe unseres Bauches normalerweise? Verlassenheit, Enttäuschung. Wir sind mehr oder weniger von den Menschen enttäuscht, denn keiner gibt uns die Liebe, die wir eigentlich erwarten und wünschen. Egal wohin wir uns wenden, wir sind letztendlich enttäuscht. Und enttäuscht heißt, wenn wir den Anspruch haben, dass wir das eigentlich auch zurecht bekommen müssten, dass wir auch wütend sind, klar. Und wenn wir wütend sind, so etwas sammelt sich an, tief in uns, wütend, so eine Art von existenzieller Wut. Ja, worauf denn? Ja, auf das Schicksal. Schicksal, ja, auf einen solchen Gott, wenn er existieren würde, klar. Und wenn er nicht existiert, worauf kann man dann wütend sein? Klar, auf die Gesellschaft als solche. Auf die gegenwärtige Regierung ist doch klar. Die macht genügend Fehler, dass man auf sie wütend sein kann. Ach, es gibt so viel. Da kann man auf die Migranten wütend sein, die letztendlich das Land aussaugen und überfremden. Man kann auf die Andersdenkenden wütend sein, die eine ganz andere Meinung haben. Man kann auf die Andersfühlenden wütend sein, die Gefühle haben, die man als äußerst unangenehm und falsch betrachtet. Man kann auf die Anderssprechenden wütend sein, die auch noch die Frechheit besitzen, Dinge zu behaupten, die so gar nicht stimmen. Es gibt so viel. Man kann auf die Kapitalisten wütend sein. Man kann auf die Verschwörungsherrschaft einer irgendwie geheimen Clique wütend sein. Ist egal, worauf man wütend ist, aber man sucht sich dann in dem Falle einen Grund dafür, für dieses tiefe Gefühl der Enttäuschung und der Wut, weil man alles das, was man eigentlich erwartet hat, nicht bekommt. Und bei all dem ist kein Gott in Sicht. Oder Alternativ? Ein ganz anderer Gott, so ein herrschender, so ein strafender, so ein zorniger Gott. Ja, das ist auch eine Art von Elend. Eine Art von Exil im Exil der Lieblosigkeit. Und wenn wir jetzt einen Blick auf die Welt werfen, wenn wir einen Blick auf die Welt werfen, machen wir das natürlich medial. Und der mediale Blick ist bestimmt von dem, was in diesen Medien halt gerne gezeigt wird. Ob das nun die sogenannten Mainstream-Medien sind oder die sogenannten alternativen Medien. Alles das, was gezeigt wird, wird gern gezeigt in seiner negativen Form. Und das alles heißt, alles ist ohne Gott. Wir schauen in die Medien, wir schauen in die Welt und alles ist ohne Gott. Nur das Negative macht letztendlich Schlagzeilen. Und nur dadurch, dass man das Negative überzeichnet, hat man überhaupt die Möglichkeiten, dass dann genügend Follower oder Klicks oder was auch immer dann dadurch erzeugt werden. Nur das ist berichtenswert. Gibt es keine guten Ereignisse? Ereignisse der Liebe, der Freundschaft, des Friedens, der wechselseitigen Unterstützung, der Fürsorge, der Freude, der Dankbarkeit? Natürlich gibt es das. Das gibt es reichlich, es gibt so viel. Aber wir sehen das ja nicht in dieser Welt. Wir haben es nicht in uns, wir sehen es nicht in der Welt. Also ist die Welt von einer großen, düsteren Gottlosigkeit durchdrungen. Und alles andere, was wirklich aus der Liebe kommt, bleibt uns verborgen. Außer wir erfahren es auf eine andere Art und Weise. Das ist ein interessanter Teufelskreis. Ein Teufelskreis, der die Menschen, die so die Welt betrachten, immer mehr in ihr eigenes seelisches Elend, in ihr inneres Exil hineinreißt. Und wie gesagt, da gibt es natürlich nur diesen Ausweg, sich zu betäuben. Durch Ablenkung, durch Triumphgefühle, durch Macht und Sieg, den man irgendwo erringt, egal wodurch. Durch Konsum, durch Drogen, durch ideologische Kämpfe, die man siegreich bestehen will. Durch Sektierertum verschiedenfachster Art. Es ist unglaublich viel, wie wir versuchen, das irgendwie zu kompensieren. Ist das nicht eigentlich alles ein gigantischer Irrtum? Was ist, wenn dieser Gott wirklich existiert? Wenn er in dieser Wirklichkeit wirklich unendlich zärtlich ist, unendlich liebevoll, fürsorglich, geradezu sehnsüchtig ist nach uns. Was ist, wenn er seiner Sehnsucht auch Gestalt gegeben hat? Wenn er uns, damit wir es leichter haben, als Mensch nahe sein will, wenn er uns also sogar in unserem Leben, jeden Einzelnen von uns, persönlich nicht nur begegnen ab und zu, sondern jeden von uns begleiten will, wenn er ein geradezu überbordendes Bedürfnis danach hat, uns in allen Belastungen, die wir in diesem Leben haben, zu trösten, zu stützen, zu stärken. Wenn alles in diesem Leben, was so schwer ist, eigentlich eine Schule für unseren unsterblichen Persönlichkeitskern, das, worauf es Gott eigentlich ankommt, zweifellos. Absolut zweifellos eine harte Schule. Aber das hängt ja immer vom Ausbildungsziel ab. Und wenn dieses Ausbildungsziel nun das Höchste ist, was man überhaupt erreichen kann, dann beginnt auch deutlich zu werden, dass die Härte dieser Schule ihren Sinn hat. Was ist denn das Ausbildungsziel? Ein Kind Gottes zu werden. Ein Kind Gottes zu werden, das von seiner Liebe getragen wird. Eine Liebe, die alles durchdringt. Die uns durchdringt, die unser Denken, Fühlen durchdringt, die unsere Entscheidungen durchdringt, sodass wir aus dieser Liebe heraus handeln können. Völlig frei. Und im höchsten Maße unserer selbst bewusst. Und dass wir Hand in Hand mit unseresgleichen, mit anderen, die ebenfalls aus dieser Liebe leben und, das ist das Entscheidende, mit einem menschgewordenen Gott zusammenleben dürfen, der mit uns zusammen wirklich die Unendlichkeit gestalten will.